Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der Sonntagsbrunch bei Insert Moin. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt mit der freien Folge für alle und unserer Wochenzusammenfassung. Und nochmal kurz zur Erklärung. Guten Morgen, Daniel, erstmal. Ganz vergessen. Wir wollen die Woche bei Insert Moin für euch kurz zusammenfassen. Das heißt, wir reden über alle Folgen, die wir in dieser Woche produziert haben. Hier in der freien Folge kurz in der Zusammenfassung. Die Folgen stehen allen Patreons dann zur Verfügung. Und eine Folge der Woche, die gibt's diese Woche dann frei für alle hintendran geschnitten. Und so gehen wir jetzt durch die Woche durch und dann gibt es noch ein bisschen Infos, was spielen wir gerade, was ist nächste Woche so geplant und das soll das Programm jetzt sein. Guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen nochmal, ja.
Die Woche ging los mit einem Buchpodcast, das ist bei Insert Moin ja auch nicht ganz unüblich. Wir schauen ja gern mal über den Tellerrand, besprechen auch mal Brettspiele und auch mal Bücher, die zum Thema irgendwie passen. Und dein Buch klang super spannend, selbst für mich. Das hieß Significant Zero und ist, glaube ich, voller interessanter Anekdoten, oder so, was ihr da erzählt habt.
Ja, also es ist von einem Games-Autoren, der lange für Take-Two gearbeitet hat, Walt Williams heißt er, und dort an Spielen wie Mafia 2, Bioshock, was gibt's noch so von Take-Two, beteiligt war. Auf jeden Fall sein Magnus Opum, würde ich es jetzt mal bezeichnen, war wahrscheinlich Spec Ops The Line. Dafür hat auch lange in Berlin bei Jager gearbeitet und er war da dann am Ende auch Headwriter und hat dort mehr oder weniger auch diesen, es ist jetzt schwierig, ich will jetzt nicht verraten, was in Spec Ops The Line geht, es war schon ein bisschen älter, aber es ist natürlich dann trotzdem immer irgendwie wichtig, dass man ungefähr weiß, dass dort was Spektakuläres passiert und dass man deswegen auch das Ganze so als Antikriegsspiel bezeichnet. Und ich finde es auch deswegen einen der interessantesten Shooter überhaupt, nicht nur der letzten Jahre, sondern überhaupt durch das, was das Spiel da halt dann auf einer Metaebene auch versucht zu erzählen. Es ist ja so an diesem, so viel dürfte bekannt sein, an dem Heart of Darkness, ja, orientiert, was dann als Apocalypse Now auch verfilmt wurde. Und das gilt ja auch als einer der großen Klassiker des Antikriegsfilm-Genres. Und deswegen kann man da schon rauslesen, also der Typ versteht schon was von seinem Handwerk und das Significant Zero ist im Prinzip so seine Autobiografie, in der er mal ironisch, mal witzig, mal zynisch, mal traurig, mal erschreckend, mal irgendwie beängstigend so erzählt, wie das halt ist, Videogame-Writer zu sein. Und schlägt natürlich auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie das Blood, Sweat and Pixels, was wir auch schon vorgestellt haben.
Aber das war eher aus Journalistensicht dann geschrieben quasi, oder? Über die Spieleentwicklung. Und er ist jetzt ja selber mittendrin, oder?
Genau, richtig. Also das eine war halt ein Journalist, der mit Entwicklern gesprochen hat. Und das ist jetzt halt von jemand, der das selber erlebt hat und das im Prinzip einfach nur aufgeschrieben hat. Aber trotzdem ändert das ja nichts an der Tatsache, dass so der Tenor der gleiche ist, dass du halt leider oft feststellst, dass Spieleentwicklung dann extrem anstrengend ist. Und er erzählt da halt von solchen Phasen, wo er im Prinzip nur von Energydrinks, Aufputschmitteln und Süßigkeiten sich ernährt hat für Monate und kaum noch geschlafen hat, weil er da irgendwie total in diesem Crunch-Dings drin war. Und es wird jetzt so wörtlich nicht erwähnt, aber wenn man, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist schon klar, dass da auch die ein oder andere Droge dann konsumiert wurde. Und dass halt diese Spielentwicklung oft einfach nur aufgrund der Ausbeutung der seelischen und psychischen Ausbeutung und körperlichen Ausbeutung von den Mitarbeitern funktioniert. Und solche Phasen schildert er eben auch. Und das trifft natürlich dann auch so ein bisschen den Tenor, den halt Blood, Sweat & Pixels dann auch spricht. Deswegen habe ich jetzt den Vergleich gezogen.
Ich finde es wahnsinnig wichtig, auch aus Spielersicht. Also man kann sich ja fragen, warum soll mich das interessieren? Ich will doch nur spielen. Ich finde das sowohl aus Journalistensicht wichtig zu wissen, wie Spiele gemacht werden, was da dahinter steckt, aber auch aus Konsumentensicht finde ich das super spannend, weil man, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl für Spiele bekommt. Auch wenn man mal ein Spiel spielt, so ging es mir zum Beispiel letzte Woche, ich habe so ein Kickstarter-Projekt gespielt, was mich dann auch eher enttäuscht hat. Aber ich finde, es ist dann trotzdem immer interessant und wichtig auch zu erfahren, was dahinter passiert ist und was hinter den Kulissen so läuft und wie viel Herzblut die Leute auch in Spiele reinstecken, die dann nicht so funktionieren oder halt nicht so einen Erfolg haben oder vielleicht irgendwo den falschen Weg eingeschlagen haben, finde ich super wichtig und spannend, dass es dann solche Bücher auch gibt. Deswegen stellen wir die ja auch vor. Und magst du mir noch erklären, was das mit dem Titel auf sich hat? Also warum ist er die signifikante Null? Bezieht sich das auf ihn oder auf was bezieht sich der Titel?
Es gibt ein Kapitel, was so heißt, und das ist im Prinzip auch eine Anspielung an das Significant Other, was ja auch so ein Konstrukt in der Philosophie halt ist. Und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber er erklärt dann halt auch eben so über dieses Writing, warum, wie man schreiben muss und wie der Spieler, weil er halt sagt, viele Spieler machen das halt total schlecht, dass sie irgendwie der Meinung sind, der Spieler muss die Figur selber sein und muss eins mit ihr werden. Mhm. Und das ist halt bei ihm seiner Meinung nach nicht so. Und das greift er halt eben auf und das beschreibt er eben mit diesem Significant Zero, was natürlich dann auch eine Anspielung an das Other ist und so.
Ja, das Significant Other ist so dieses, das bessere, meine bessere Hälfte, oder? So im Englischen.
Nee, das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein Begriff aus der Philosophie-Psychologie, meiner Meinung nach. Kann sein, dass der mittlerweile auch so in einer anderen Form verwendet wird, aber ich habe den immer so verstanden. Mag aber auch tatsächlich sein, dass das überhaupt was ganz anderes trifft. Jetzt, aber Manuel, danke, dass du mich
jetzt wieder aufgehört hast. Ja. Aber es wird im Buch erklärt, alles klar.
Gut. Tatsächlich, Bezugsperson steht hier auch, kann man dazu sagen. Also es wird tatsächlich auch, was ist denn dann?
Manu stellt die entscheidenden Fragen.
Naja, tatsächlich, your mate, spouse, husband, wife, boyfriend, girlfriend or steady lover.
Ich dachte, da ist es auch die Anspielung darin, ja genau.
Na, dann nehme ich das alles zurück und behaupte das Gegenteil tatsächlich. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwas mit significant, so ein Begriff, der tatsächlich auch, sowas wie bei uns so ein bisschen das Alter Ego, ne, was ja auch irgendwie ein Begriff aus der Persönlichkeitspsychologie ist und so, dass man versucht, mehrere Charaktere in einer Person zu vereinen. Ne? Also hier bin ich Podcaster, aber wenn ich das jetzt ausmache, bin ich jetzt irgendwie wieder Privatperson daheim. Und wenn ich jetzt gleich einkaufen gehe, dann bin ich Kunde und so. Das sind ja, es ist natürlich keine ausgefeilten, komplexen psychologischen Profile, aber es sind ja trotzdem verschiedene Rollen, in die man erschlüpft, in denen man sich anders verhält. Aber das ist dünnes Eis, gebe ich auch zu. Wir sind beide keine studierten Psychologen, deswegen lass uns über was reden, wovon wir was verstehen.
Dann reden wir über die Dienstagsfolge. Euer Buch war die Folge vom Montag 2126, Entschuldigung, und die Folge 2127 am Dienstag habe ich mit dem Golem-Guy Michi aufgenommen. Wir haben ja oft so die Beschwerde, wir würden zu viel Konsolenkost darbieten. Deswegen haben wir uns mal wieder so einen richtig schönen PC-Klassiker genommen, der wahrscheinlich auch nie auf Konsolen erscheinen wird. Age of Empires kam in einer Definitive Edition neu raus für Windows, nur für Windows-PCs im Windows Store. Eine Neuauflage ist natürlich auch von den Microsoft Studios. Ein richtiges, schönes Remake. Sieht sehr hübsch aus. Das gute alte Age of Empires, ein Klassiker der der Echtzeitstrategie. Und die Definitive Edition soll jetzt halt die Neuauflage sein, die alles besser macht. Und naja, es sieht halt hübsch aus, es hat einen fantastischen neuen Soundtrack, es läuft halt jetzt auch gut auf modernen PCs, du kannst mega weit rauszoomen und so weiter, aber wenn man das dann spielt, dann merkt man schon, dass sich da spielerisch einfach sehr wenig getan hat. Also sie haben kein Remake gemacht, dass sie Sachen auch irgendwie modernisiert und überarbeitet haben, sondern sie haben es wirklich nur remastered, kann man eigentlich sagen. Also die Grafiken sind jetzt halt alle in HD und haben halt viel mehr Animationsstufen. Wie gesagt, der Soundtrack wurde komplett von einem Orchester neu eingespielt und so weiter. Und der Multiplayer-Part wurde halt auch überarbeitet, insofern, dass da halt die Lobby-Sachen und so alle jetzt auf dem aktuellen Stand sind. Du fliegst nicht dauernd raus. Aber spielerisch hat uns das dann schon auch sehr enttäuscht. Also es ist halt einfach mit den gleichen Macken, behaftet, die halt auch das alte Age of Empires schon hatte. Und man vergisst ja sowas gerne auch. Also wenn man an Age of Empires denkt, dann denkt man halt auch gerne an den zweiten Teil, weil man den halt auch viel gespielt hat. Und der hatte schon sehr viel mehr Komfortfunktionen wie Formationen, die Wegfindung war schon deutlich besser und so weiter. Und das erste Age of Empires ist wirklich ein sehr krudes Ding, wenn man da so in den Kampf die Einheiten schickt, dann laufen die halt wirr in der Gegend rum und du musst wirklich sehr viel Micromanagement betreiben, damit da halt die Einheiten machen, was du eigentlich machen willst. Du kannst dich nicht gut verteidigen, es gibt noch nicht irgendwie so diese Sachen, die man als aus Age of Empires 2 kennt und so weiter. Und das ist uns wieder sehr stark aufgefallen, deswegen kann man es eigentlich nur sehr eingeschränkt empfehlen. Das Coole ist halt, es hat einen LAN-Modus. Das heißt, wenn man so richtig Bock hat, wieder mit ein paar Freunden irgendwie im lokalen Netzwerk Age of Empires zu spielen, dann ist es, glaube ich, ganz geil. Aber die Kampagne macht heutzutage nicht mehr so wirklich viel Spaß im ersten. Da ist keine übergreifende Geschichte erzählt. Es funktioniert halt irgendwie sehr krude und der Computergegner ist einfach extrem unfair. Und deswegen hat uns das so ein bisschen enttäuscht, dass man da so Definitive Edition, also die bestmöglichste Version draufschreibt und dann ist halt doch einfach nur ein Grafikupdate drin. Bisschen schade.
Wäre nämlich genau meine Frage gewesen, weil ich verbinde eigentlich mit dem Höhepunkt der Serie immer Age of Empires 2. Also Age of Empires 1, ja gut, war nett, aber den wirklichen Durchbruch und da, wo es dann, glaube ich, die meisten auch erreicht hat, weil das dann jeder gespielt hat, war genau der zweite Teil. Und deswegen habe ich mich jetzt auch immer gewundert, warum der erste geremaked wird. Das wäre nett gewesen, wenn man jetzt sagt, wir machen so eine Sammelbox, wo dann Teil 1, 2, 3 sind. Und da ist halt 1 der Vollständigkeit halber auch mit dabei. Ja. Aber ob man jetzt wirklich das erste noch mal kaufen sollen muss, wenn man nicht der ganz große Hardcore-Fan ist, würde ich tatsächlich eher sagen, dann nee, lieber auf den zweiten Teil
warten. Und genau das war unser Fazit auch. Also das ist genau uns dann wieder aufgefallen. Der zweite Teil soll wohl auch noch kommen, irgendwie remastered. Das ist alles so quasi jetzt.
Es gibt doch schon Age of Empires 2 HD, genau. Aber das wird jetzt dann trotzdem nochmal überarbeitet.
Ich weiß es nicht, weil es nicht ganz offiziell, glaube ich, ist. Aber ja, es gibt ja schon dieses HD-Remake. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch nochmal in der Definitive Edition dann irgendwie nochmal auflegen, keine Ahnung. Aber es ist halt quasi so die Überbrückung zur Wartezeit zu Age of Empires 4. Ich bin da ganz bei dir. Der erste Teil hätte eigentlich in so eine Kollektion gut reingepasst, dass er halt einfach der Vollständigkeit halber dabei ist. Er kostet nur 20€. Also von daher kann man das schon mal machen, wenn man so Bock hat, mal wieder das zu spielen. Aber der zweite Teil war wirklich einfach deutlich besser.
Na gut. Apropos 20€, dafür kriegt man was kriegt man da? 3 Monate PlayStation Plus, wenn ich das gerade richtig im Kopf überreiße, weil 60€ kostet PlayStation Plus aufs Jahr.
Genau, und wir haben im Le Buffet, das ist unser Format, wo wir über alle Spiele in einer, wir reden ja sonst meistens nur über ein Spiel oder ein Thema. Le Buffet ist unser Format, da reden wir über alle Spiele, die in dem jeweiligen Monat rauskommen, jetzt eben der Februar, die bei PlayStation Plus im Abo-Programm mit drin sind und bei Xbox Games with Gold. Deswegen deine fantastische Überleitung. Das bereitet immer unser guter Hausfreund Attila vor und wir kommen dann immer mit dazu und besprechen über diese, reden über diese Spiele und geben so eine kurze Einschätzung, welche Spiele in diesem Programm lohnen sich, nochmal reinzugucken, welche kann man sich runterladen und vielleicht mal so spielen, wenn man es original noch kennt. Und das sind aber auch mal ein paar neue Spiele dabei, also ein paar Indie-Perlen und so weiter. Und um da den Überblick zu kriegen, finde ich, ist das ein ganz schönes Format. Macht immer sehr viel Spaß. Da hatten wir über die Februar-Spiele gesprochen und da waren auch ein paar interessante Sachen dabei. Wir beide ja auch über die Age of Empires Chronicles gesprochen, diese 2,5D-Varianten. Da ist zum Beispiel der was habe ich gesagt?
Assassin's Creed.
Nein, ja, genau, das wäre es noch. Age of Empires in 2D. Assassin's Creed Chronicles. Da hatten wir ja auch über die drei Teile gesprochen. Da haben wir uns auch gewundert, der Attila und ich, warum da jetzt nur einer dabei ist und nicht gleich alle drei. Aber der India-Teil ist, glaube ich, dieses Jahr bei Le Buffet, also bei den Abo-Programmen dabei und auch sonst ein paar nette Spielchen dabei.
Ja, hilft mir immer auch ganz gut, weil oft, bin ich ganz ehrlich, sagen mir die Spiele auch nichts. Es ist ja bei Xbox Live Gold noch nicht ganz so, aber bei PlayStation Plus ist es mittlerweile schon echt so, dass da eigentlich nur noch Dritt- und Viertware, wenn ich es mal so böse bezeichnen darf, verwertet wird. Also ganz selten ist mal wirklich ein großer Name mit dabei, wo man sagt, oh ja, das war ja ein ganz großes Spiel noch vor einem Jahr oder so oder vor einem Dreivierteljahr. Letztens war ja mal Deus Ex mit dabei oder so. Und mittlerweile sind das echt nur Indie-Namen, die mir dann noch nie was gesagt haben. Und da ist halt dann doch manchmal das ein oder andere Gute mit dabei. Aber ich gebe zu, mir fehlt dann auch die Zeit, die alle einfach mal auszuprobieren. Und wenn ich dann einfach so eine Übersicht habe und weiß, okay, die zwei brauche ich mir gar nicht anschauen, weil Attila und Manu schon sagen, dass das nix ist oder wirklich nur für Hardcore-Fans von irgendeinem ganz bestimmten Subgenre. Aber das zum Beispiel ist ein super witziges Metroidvania. Dann schaue ich mir das dann eben trotzdem mal an, obwohl mir der Name da auch nichts sagt. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass da so eine Art Vorauswahl für mich getroffen wird.
Genau, das war die Folge vom Mittwoch. Und wie gesagt, Folgen sind für Patreons auch rückwirkend verfügbar. Also wenn ihr jetzt auf patreon.com/insertmoin euch entscheidet, uns zu unterstützen, dann habt ihr natürlich auch Zugriff auf alle Le Buffet-Folgen rückwirkend zum Beispiel. Also alles, was schon auf Patreon hochgeladen wurde, hat man dann, sobald man Zugang dazu bekommt. Nur als genau. Info, als technische.
Perfekt. Die Donnerstagsfolge war wieder von dir, Manu. Ja. Wir haben da ja schon letzte Woche drüber gesprochen, dass es mich sehr verwundert hat, dass du da so lange dafür gebraucht hast, weil du bist wirklich ein ganz großer Fan von South Park. Fandest das erste South Park-Spiel, was damals sich dann Ubisoft von THQ geschnappt hat, South Park The Stick of Truth, wirklich hervorragend. Und deswegen habe ich mich sehr gewundert, dass du so lange gebraucht hast, um den zweiten Teil, die rektakuläre Zerreißprobe oder A Fractured Butthole, wie es im Deutschen, im Englischen dann heißt, in der Übersetzung. Übrigens eines der wenigen Spiele, wo ich finde, dass die deutsche Übersetzung mal irgendwie vom Humor her, also es ist keine 1-zu-1-Übersetzung, aber vom Humor her zumindest irgendwie so den gleichen Ton trifft und sogar ein bisschen passend ist.
Ja, der deutsche Name, also da muss man dem, ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat, ich habe da schon jemanden im Verdacht, aber...
Ich auch, ja.
Aber bei Ubisoft, aber das ist wirklich wahnsinnig gut gelungen. Also man kennt es ja aus dem Kino, dass die deutschen Titel entweder so gar nichts mit dem Original zu tun haben oder auch nicht den Humorwitz irgendwie übertragen konnten. Und die rektakuläre Zerreißprobe, da hat mich sogar neulich mein Vater angerufen und hat gesagt, er hätte irgendwie im Spiegel was gelesen über so ein komisches Rollenspiel und was ist denn rektakuläre Zerreißprobe? Er könnte mit dem Wort, er hat es dann im Duden nachgeschaut, er könnte damit gar nichts anfangen. Aber ich würde doch bestimmt wissen, was das für ein Spiel ist. Ich habe so gelacht.
Und er hat dann bestimmt bei Ubisoft angerufen und auf die Ansage draufgesprochen, das Wort rektakulär existiert im Duden, in keinem Sprachgebrauch.
Genau. Warum redet mein Vater sächsisch?
Weil das im Original so ist. Ich musste jetzt gerade den sächsischen Röschenhöf-Anrufer.
Achso, nee, mein Vater ist kein Sachse, keine Sorge.
Ja, aber ich habe immer, wenn jemand irgendwo wütend irgendwo anruft und sich über irgendwas beschwert, was total sinnlos ist, sich darüber zu beschweren, habe ich immer so einen Sachsen im Kopf.
Ja, das kann ich ganz gut sehen. Ja. Grüße an Sachsen, an unsere sächsischen Hörer. Dann habe ich ihm das erklärt mit dieser Übersetzung und habe das auch gelobt, dass es wirklich mal gelungen ist. Genau, es musste halt der richtige Moment kommen, dieses Spiel zu spielen. Das ist mit einem täglichen Podcast ja auch nicht so einfach, dann so ein 25-Stunden-Rollenspiel irgendwie runterzureißen. Und nach meiner Krippe-Woche hattet ihr beide, also Micha und du, eine komplette Insert Moin-Woche vorbereitet. Und da hatte ich dann endlich mal Zeit. Die Woche habe ich genutzt, South Park täglich ein paar Stunden zu spielen und war dann auch schlussendlich endlich durch und habe das mit der wunderbaren Lisa Ludwig von Wise, von Broadly, besprochen. Und wir waren auch voll des Lobes, aber mit ein paar Kritikpunkten. Also ich finde das Thema, die Prämisse von South Park 2 mit der Superheldenverarschung, dass Cartman sagt, hey, wir spielen jetzt nicht mehr hier Herr der Ringe und Fantasy, sondern wir sind jetzt, wir gründen jetzt unser eigenes Marvel-Franchise sozusagen, unser Superhelden-Franchise und er bestimmt dann, welcher Superheld eine Netflix-Serie bekommt, welcher Held in welcher Phase wann im Kino auftaucht, also eine sehr schöne Kritik auch an dieser riesigen Gelddruckmaschine, die durch die Superheldenfilme entstanden ist, ist sehr gelungen und auch die Verbindung zwischen diesem eben rundenstrategischen Rollenspiel, was bei South Park 2 nur ein bisschen erweitert wurde, dass man jetzt halt so eine nicht nur auf 2D-Ebene Rundenstrategie spielt, sondern du hast auch so eine Positionierungserweiterung drin. Also du musst jetzt auch hoch und runter laufen, quasi in die Tiefe und musst dich richtig positionieren, weil die Schläge eben verschiedene Muster haben. Und dass die Kids jetzt da so Superhelden sind, das ist wirklich wahnsinnig gut zusammen verbunden mit dem Rollenspiel, weil du hast dann halt zum Beispiel so einen Held, der in Tupper gekleidet ist und der dann halt quasi als Schutzschild fungiert oder halt der Dr. Chaos hat halt einfach sich so aus Alufolie sich so einen Hut gebastelt und wirft dann mit Blitzen um sich und das stellen die sich ja auch alles nur vor quasi, es stirbt ja auch keiner, wenn jemand K.O. geht, das ist dann quasi wie so ein LARP, was die da vollziehen. Und die huschen dann so aus dem Bild, wenn keiner hinguckt, wenn sie dann tot sind, quasi tot in Anführungszeichen oder auch ab und zu schreit dann mal jemand Car und dann kommt ein Auto vorbei ins Hauspark und schimpft und alle hören halt kurz auf mit Spielen und gehen so an die Straßenseite. Und das ist wirklich sehr gelungen bei South Park. Es ist halt so typisch South Park, dass ich dann irgendwann wird's halt immer überdrehter und immer abgefahrener und du sitzt dann irgendwann vor diesem Bildschirm und denkst dir, what the fuck, was passiert hier eigentlich gerade? Und das geht beim ersten Teil ein bisschen besser. Also beim ersten Teil hat uns das eher gefallen, was da für Ideen drin waren. Beim zweiten sind manchmal einfach nur Sachen drin, die einfach nur krass sein wollen oder irgendwie, es fühlt sich auch nach Spielzeitstreckung an. Dann kommt halt da nochmal ein Charakter aus der Serie vorbei, dann kämpfst du mit dem nochmal irgendwie eine Stunde rum und so. Also die Geschichte verliert sich hinten raus und wird nicht so gut zu Ende erzählt, fanden wir. Das hat im ersten Teil besser funktioniert, aber das Thema, die Prämisse und vor allem das Gameplay ist beim zweiten nach wie vor super.
Das wäre jetzt eben meine Frage gewesen, weil der erste galt ja immer so als Match made in Heaven, weil entwickelt von Obsidian Entertainment, die ja wirklich ausgewiesene Rollenspielmacher sind. Und das dann in Kombination mit den Machern von South Park, die an Bord waren und die halt dann auch den Humor und diese durchaus eben auch kalkulierte Provokation, die ja inhärenter Teil des ganzen South Park-Erfolgs ist, damit reinbringen. Und deswegen, finde ich, galt das natürlich dann immer als gut, weil so, hey, das ist wie South Park, die Serie, bloß als Spiel. Aber die haben eben auch darauf geachtet, dass das als Spiel funktioniert. Also sie verlassen sich nicht nur auf die Lizenz, sondern haben da auch noch mal ein gutes Rollenspiel reingebaut. Und jetzt im zweiten Teil ist halt Obsidian nicht mehr an Bord. Und klar, dann stellt sich natürlich berechtigerweise die Frage, ob die es trotzdem geschafft haben, dieses spielerische Niveau dann irgendwie zu erreichen.
Also spielerisches Niveau ist top. Es macht unglaublich Spaß, auch das ist genau wie beim ersten auch. Du hast das Gefühl, du bist Teil der Serie. Du hast aber trotzdem ein gutes Rundenstrategiespiel mit tollen strategischen Kämpfen und unglaublich viel gutem Gameplay. Der einzige große Unterschied ist eben, Obsidian ist beim zweiten Teil nicht dabei. Also alles, was positiv war im ersten, ist noch auch hier. Aber die Geschichte war im ersten deutlich interessanter und runder erzählt. Obsidian durfte hier irgendwie die Geschichte nicht mehr machen. Das heißt, die Prämisse ist hier noch viel geiler als beim ersten, finde ich. Aber sie finden irgendwie keinen guten Weg, das gut zu Ende zu erzählen. Also ich finde, es hätte es auch getan, 10 Stunden weniger der Kampagne. Die dauert echt ungefähr 25 Stunden, wenn du ein paar Nebenquests machst. Und dafür ist es dann doch irgendwann zu viel Furz-Thematik. Und das trägt dieser Humor einfach nicht mit. Also hätte das irgendwie 10, 15 Stunden gedauert, hätte man das irgendwie, glaube ich, runder erzählen können. Das wäre so unsere einzige Kritik. Aber es wird, glaube ich, auch das letzte South Park-Rollenspiel bleiben, weil da waren sich Lisa und ich auch einig. South Park hat einfach so diesen Stellenwert verloren, den es mal hatte. Also so Sachen wie BoJack Horseman oder Rick and Morty sind halt deutlich beliebter momentan und deutlich popkultureller unterwegs. Es redet einfach irgendwie gefühlt keiner mehr über South Park, was da so passiert in den letzten Staffeln. Und von daher glauben wir nicht, dass noch ein drittes South Park kommt. Also von daher auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man Rollenspiele mag.
Ist ja so ein bisschen History repeating itself. Weil ursprünglich waren die Simpsons halt mal diese Lizenz. Und dann wurden die Simpsons halt von so Serien wie South Park und Family Guy und solche Sachen dann eingeholt. Und dann waren irgendwie die Simpsons dann halt nicht mehr das große Gesprächsthema. Und es gab halt einfach andere Serien, die popkulturell aktueller waren, weil sie subversiver waren. Und jetzt sind auf einmal halt South Park dann der Mainstream gewesen und halt von anderen Serien wieder überholt worden, die aktuell dann halt das Gespräch ausmachen. Also das heißt, es scheint wohl einfach unmöglich zu sein, eine Serie zu machen, die popkulturell immer auf Höhe der Zeit bleibt und nicht irgendwann einfach von anderen Sachen, die sich meistens halt darauf beziehen oder dazu davon inspiriert wurden, dann überholt werden.
Das war die Folge am Donnerstag und am Freitag hatten wir schon wieder ein Remake, Daniel. Nach Age of Empires hatten wir jetzt den guten Wonder Boy, ein Spiel aus den späten 80ern vom Sega Master System, Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Und das hat ein französisches Studio sich geschnappt, diese Lizenz, mit dem und hat das Original-Gameplay belassen und hat aber komplett neue Grafiken drüber gelegt. Wunderschön gezeichnete von so einem französischen Comiczeichner. Ein Traum von einem Spiel optisch, also wirklich vergleichbar auch mit dem Style, was Rayman so gemacht hat. Das Problem in Anführungszeichen ist, wir modernen Spieler sind einfach verweichlicht. Wonderboy 3 ist so ein bockelhartes, schweres Plattformer-Spiel, Jump'n'Run, mit so leichten Metroidvania-Elementen und das muss man echt wissen. Also, dass es wirklich einfach das alte klassische Spiel ist, es hat kein Speichersystem damals gehabt, du hast nur so Passwörter gekriegt, du musst immer wieder im Dorf quasi anfangen, auch wenn du beim Endboss stirbst, musst du immer wieder zurück zum Anfang in die Hauptwelt, wo quasi dein letzter Passwort-Safe war und musst dann davon wieder los und durch den kompletten Level. Die Gegner spawnen wieder. Also Micha und ich waren zwar begeistert von dem Spiel, weil es einfach so hübsch ist. Du kannst auch jederzeit zurückschalten in die alte Grafik mit dem alten Sound. Wirklich auch eine tolle Zeitreise, das zu erleben, wie mit wie viel Liebe die Macher das neu aufgelegt haben. aber es ist wirklich auch sehr frustrierend. Also ich war irgendwann eher abgeturnt, weil es halt so schwer und knallhart ist. Hab dann eine Game-FAQ nebenher aufgemacht, um zu wissen, wo ich überhaupt hin muss, weil das moderne Spiel halt auch einfach besser hinbekommt, dir so einen Weg zu zeigen. Wo geht's weiter? Wo solltest du mal als nächstes hin? Und das ist bei Wonderboy 3 wirklich extrem schwer.
Ja, schade, aber
trotzdem interessant.
Es ist halt wirklich so, dass man mittlerweile echt verweichlicht ist als Spieler. Also das ist die negative Ausdrucksweise, die etwas modernere ist halt, natürlich hat man sich halt an Komfortfunktionen gewöhnt und es ist immer so ein streitbares Thema, ob ein Spiel halt irgendwie Qual sein muss oder ob man da wirklich das Gefühl haben muss, man muss da was erreicht haben, man muss das Ganze sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet haben, was man dort dann spielerisch erreicht oder ob man halt sagt, nee, man soll halt auch einfach mal Spaß und lockere Unterhaltung sein können.
Fand das Fiese ist halt, dass es halt so aussieht. Es sieht halt so aus wie ein Spiel, was man so fluffig nebenher spielen kann, weil halt der Grafikstil so geil geworden ist, der neue. Und dann stehst du halt auf einmal vor diesem wirklich knallharten Spiel, was wirklich einfach anspruchsvoll ist und schwer. Du musst dich unglaublich konzentriert durch die Level bewegen, weil du halt dann immer wieder, sobald du zu viel Schaden bekommst, musst du halt wieder von vorne anfangen und kannst halt nicht an dem letzten Checkpoint irgendwie weitermachen. Und deswegen kannst du es nicht so locker fluffig wegspielen. Aber trotzdem interessant. Schaut euch mal einen Trailer an. Wonderboy The Dragon's Trap kam für Switch, PC, Mac, PS4 und Xbox raus und ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Also wenn man da so ein bisschen Bock hat auf so einen Oldschool-Plattformer, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp wert.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur freien Sonntagsfolge, die der Brunch ist, der am Samstag lief. Ich habe mich dort mit einer Professorin, genauer gesagt Professor Dr. Angela Schwarz von der Uni Siegen unterhalten. Und die ist eigentlich Geschichtsprofessorin für neue und neueste Geschichte an der Uni und die hat sich aber so ein bisschen darauf spezialisiert zu erforschen, wie Geschichte in Videospielen dargestellt wird. Also da gibt's ja viele Beispiele, was ich jetzt jüngst Assassin's Creed Origins oder Kingdom Come Deliverance, aber eben auch Battlefield 1 oder Call of Duty World War 2 und viele Spiele orientieren sich an historischen Epochen und versuchen darin halt irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Und sie hat sich eben als Geschichtsprofessorin dann so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, einfach mal zu schauen, wie wird dort Geschichte dargestellt, wie eignet sie sich auch zur Wissensvermittlung. Also lerne ich mehr über eine Epoche wie den Zweiten Weltkrieg, wenn ich da einfach ein Buch dazu lese, wenn ich da einen Film dazu schaue oder wenn ich halt ein Spiel drüber spiele. Und in ihrem Gespräch erzählt sie dann halt so ein bisschen, was sie da überhaupt macht, wie sie da drauf gekommen ist, warum sie das interessiert. Und wir haben uns da eben so ein bisschen über das ganze Thema Geschichtsdarstellung und eben auch Geschichtsvermittlung in Games unterhalten.
Sehr spannend, ich habe den ja gestern schon angehört. Ich bin ja Patreon. und kurz zur Aufklärung, wenn ihr euch jetzt gleich wundert, der Daniel erwähnt dort im Podcast auch Age of Empires Definitive Edition und sagt, weil es ja auch eben historisch sehr falsch ist, da treffen ja Völker aufeinander, die sich nie gesehen haben, so in echt. Das ist natürlich auch spannend aus Sicht der Professorin, sowas zu sehen. Hattest du nicht gewusst, dass ist der Podcast schon von der Aufnahme so lang her, dass es da noch nicht raus war oder war das einfach eine Verwirrung?
Das war tatsächlich eine komplette Verwirrung auf meiner Seite. Okay. Der war nämlich wirklich erst letzte Woche oder so haben wir den aufgezeichnet. Also der ist jetzt nicht uralt, sondern der ist relativ frisch. Ich habe den aber, also ich habe gesagt in dem Cast, ja, da kommt jetzt irgendwann so eine Definitive Edition, weil ich die tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte, dass die so bald kommt. Und deswegen ist natürlich das Ironische an der Sache, dass ich zu diesem Zeitpunkt während der Aufnahme noch nicht wusste, dass du zwei Tage später dann die Definitive Edition schon besprichst. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Und so ist natürlich jetzt die absurde Situation entstanden, dass wir die Folge schon ein paar Tage vorher hatten und ich dann mit dem Sonntagsbrunch sage, ja, da müsste jetzt, glaube ich, wohl irgendwann mal so eine Definitive Edition in diesem Jahr rauskommen. Und deswegen ist das etwas merkwürdig, glaube ich, wenn man das jetzt so anhört. Aber das war tatsächlich einfach nur fehlendes Wissen auf meiner Seite.
Ja, du konntest es tatsächlich nicht wissen. Also ich habe den recht spontan aufgenommen, weil dann ein Code kam kurz vor Release und ich gesehen habe, der Michi spielt es. Und dann war das ein sehr kurzfristiger Podcast auch, da hattest du gar nicht groß was mitbekommen, genau. Aber das zur Aufklärung.
Ja gut, aber ich hätte tatsächlich zumindest wissen können, dass die jetzt im Februar kommt.
Ja, das wollte oder, ich doch nur denken. Okay. Gut, das war die Woche bei Insert Moin. Eine Potpourri der guten Laune. für alle Systeme, für alle was dabei, glaube ich, bis auf Brettspiele. Ich verspreche auch, dass da bald mal wieder ein Brettspielcast kommt. Du holst langsam auf mit deinen Bücherpodcast. Wir müssen mal so eine Strichliste machen, weißt du, so eine Kerbe im Holz, wer mehr Bücher und wer mehr Brettspiele bespricht. Zur kurzen Vorausschau, ich spiele gerade, also was so nächste Woche geplant ist, wir haben die jetzt noch nicht komplett fix im Kasten die Woche, aber ich habe gerade aus Berlin das Spiel All Walls Must Fall gespielt. Da geht's um den Kalten Krieg. Was wäre, wenn der Kalte Krieg nie aufgehört hätte? Das Spiel spielt 2089 und man spielt einen schwulen Cyborg, der in der Berliner Clubszene in Ostberlin versucht, ein Attentat aufzudecken. Es hat so ein bisschen so Syndicate-Flair, ist auch ein Gundenstrategiespiel, aber mit so einem Echtzeit-Adventure-Part gemischt. Also immer nur in den Kämpfen schaltet es dann in die Rundenstrategie. Ist von einem Berliner Entwicklerstudio, da schließt sich der Kreis, die auch Ex-Jager-Mitarbeiter waren. Das heißt, die haben auch an Spec Ops The Line und so mitgewirkt. Super spannende Prämisse, da gibt's die nächste Woche den Cast dazu. Und mein absolutes neues Lieblingsspiel, oh mein Gott, es ist so gut. Into the Breach ist das Spiel von den FTL-Machern, das nächste. FTL, kennst du ja noch, hat ja auch einen mega Hype irgendwie erzeugt. Und Into the Breach ist auch eine Rundenstrategie, ist irgendwie zurzeit mein favorisiertes Genre neben den Metroidvanias. Ein Rundenstrategiespiel, also, und es vermischt quasi so ein bisschen Advanced Wars, also so Pixel-Rundenstrategie auf so einem kleinen 8x8-Feld, vermischt es eben mit FTL-Elementen. Also das heißt, sobald du stirbst, musst du wieder von vorne anfangen, aber es ist halt so ein Roguelite. Das heißt, du schaltest dir immer wieder neue Mechs frei, du schaltest dir neue Waffen frei, neue Inseln und so weiter. Und das macht unglaublich süchtig und macht unglaublich Spaß. Ich kann überhaupt nicht aufhören, das zu spielen. Das werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche aufnehmen, die Folge, sodass die dann nächste Woche kommt.
Genau, dann schaffen wir vielleicht die Kingdom Come Deliverance Folge, die erste. Da haben wir jetzt ja auch beide schon ein bisschen weitergespielt. Ja.
Ich finde es immer noch recht langweilig im Vergleich.
Sperrig ist vielleicht eher das bessere Wort. Ob es jetzt langweilig ist, darüber kann man, glaube ich, streiten. Es ist aber sicherlich kein leicht konsumierbares Rollenspiel.
Und es ist nicht das neue Witcher. So viel kann man, glaube ich, schon sagen.
Das kann man, glaube ich, auch sagen, ohne zu viel zu verraten. Dann war ich in der letzten Woche in Montreal, wie der Fachmann sagt. Und zwar, ich habe es ja in der letzten Woche schon im Brunch angekündigt, war da diese UDC, die Ubisoft Developers Conference, mehr oder weniger eine hauseigene Entwicklermesse von Ubisoft. Und ich habe mir da ein paar Vorträge angehört und habe auch da mit Leuten gesprochen. Und habe da ein paar sehr interessante Sachen dann auch mitgenommen und ich habe dort auch eine Folge aufgezeichnet. Ich muss aber jetzt erstmal reinhören, ob die Tonqualität da gepasst hat, weil wir mussten das leider aus Zeitgründen am Flughafen aufnehmen und Flughäfen sind halt meistens leider nicht die ruhigsten Orte, deswegen muss ich schauen, ob das von der Qualität her passt. Zur Not sollte die Aufnahme vor Ort in die Binsen gegangen sein, machen wir das halt nochmal, aber da kommt auf jeden Fall nächste Woche was, ein EM on Tour. Kurz vielleicht an der Stelle, weil wir das in der Folge, glaube ich, gar nicht direkt ansprechen, aber es war ganz interessant. Wir haben auch bei Ubisoft mit Leuten aus einem sehr hohen Management gesprochen. Leutinnen, muss ich eigentlich fast sagen. Es war ganz witzig. Jetzt, wo ich sehe, fällt es mir auf. Wir hatten so ein Roundtable, also wo halt einfach dann Leute da saßen und eine Reihe von Journalisten. Wir waren insgesamt 5 oder 6 Journalisten und halt 4 Leute von Ubisoft. Und damit das Ganze halt nicht immer so eine Verhörsituation hat, macht man halt manchmal ganz gerne so Roundtables. Weißt du, dann muss nicht jeder Journalist die gleichen Fragen stellen, sondern wenn dann ein Kollege von dir eine Frage stellt, kriegst du ja trotzdem die Antwort mit. Und das Ganze hat auch eher so eine Gesprächsatmosphäre. Und deswegen ist es immer so ein bisschen lockerer und angenehmer als diese klassischen 1-on-1 Interviews, wo man dann schon irgendwie das Gefühl hat, das ist so, jeder Sekunde wartet man drauf, dass einer irgendwie so die Lampe dem anderen ins Gesicht dreht und sagt, geben Sie doch zu. Nein, und es waren aber alles Frauen, witzigerweise. Also da ist ja Ubisoft immer relativ bekannt dafür, dass sie sehr viele Frauen auch eben, wie gesagt, in hohen Management-Positionen haben. Und da war eben ein Roundtable, der über so diese neue Strategie von Ubisoft geredet hat. Also die nennen das Live Operation Games, Games as a Service ist halt so dieses allgemeine Buzzword, was da immer im Raum steht und da fand ich sehr interessant, weil natürlich auch die Frage kam so, ja, aber es gibt doch noch immer total viele Leute, die diese klassischen Singleplayer-Spiele spielen wollen und die halt einfach eine epische Kampagne haben wollen und das sind ja auch immer die Reaktionen, wenn jetzt irgendwie auf der GameStar eine News ist mit, Publisher XY möchte mehr Games as a Service machen, dann kommt immer gleich die Kritik, ich will diese ganze Multiplayer-Koop-Scheiße nicht und muss denn jetzt alles online sein und kann man denn nicht ein klassisches Spiel machen, was offline funktioniert, und Bethesda macht dann gleich Save the Singleplayer-Kampagne und so. Und da kam halt in dem Gespräch raus, dass sie sagen, ja, das ist eigentlich ein Missverständnis. Also Assassin's Creed Origins betrachten sie intern als Games as a Service, weil das hat auch eine Singleplayer-Kampagne, eine sehr lange sogar, und trotzdem kommen aber nach Release immer irgendwie noch Community-Challenges. Du kriegst alle 2 Wochen irgendwie einen neuen Bosskampf, den du machen kannst. Und wenn du den machst, kriegst du einen Teil von einer epischen Rüstung. Vielleicht liefern sie irgendwelche neuen Spielmodi nach. Jetzt kam gerade dieser Tourist-Mode, wo du irgendwie so mit so einem Audio-Guide durchs alte Ägypten laufen kannst und gar nicht kämpfen musst, sondern dir noch was beigebracht wird. Und sie sagen, das sind ja auch alles Services, die wir im Prinzip an diesem Spiel dann noch nachliefern. Okay. Und dieses Wort bedeutet nicht zwangsläufig, dass alles jetzt Multiplayer und online werden muss und dass das halt leider ein Missverständnis ist, was da draußen herrscht. Und das im Grunde auch ein nachvollziehbares Argument, weil sie sagen eigentlich, naja, so neu ist dieser Gedanke gar nicht. Games as a Service ist halt jetzt in jüngsten Jahren so ein Buzzword geworden, aber im Grunde war Diablo 2 ein Live-Service-Game. Es war vielleicht nie so gedacht, aber es hat über Jahre funktioniert. Es kamen immer neue Inhalte, Services. Die Leute haben das über Jahre gespielt. Es wurde immer weiter von Blizzard gepflegt. Und trotzdem war es eigentlich ein Singleplayer-Spiel. Und außerdem gab es einen dritten Teil. Also Live-Service bedeutet auch nicht immer, dass es keine Nachfolger geben darf. Und das vielleicht jetzt nur so an der Stelle, weil das war so eins der wichtigsten, interessantesten Aspekte, die ich da so mitgenommen habe, was diese ganze Live-Service-Diskussion angeht.
Cool, also da wird es auf jeden Fall was geben. Wie gesagt, mal gucken, ob die Aufnahme geklappt hat. Ansonsten reden wir noch mal drüber. Das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Und Micha spielt noch Dissidia NT. Also das könnte auch nächste Woche aufschlagen, auch ein bisschen Japan wieder dabei. Von daher freue ich mich auf nächste Woche. Ihr könnt daran teilhaben, wenn ihr auf patreon.com mal vorbeischaut. /insertmoin, da findet ihr unsere Kampagne. Und für $5 im Monat erhaltet ihr Zugriff auf alle Folgen, wie bereits gesagt. Und wer mal reinschnuppern möchte, es gibt auch so eine $2-Pledge. Da bekommt ihr auch Zugang zu Folgen, aber immer die erste Woche im Monat steht euch dann zur Verfügung. Und das heißt, wer es mal ausprobieren möchte, kann da gerne vorbeischauen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Jetzt erstmal viel Spaß mit der freien Folge für alle, nämlich der Brunch mit deiner Professorin über das Thema Geschichte in Spielen und ob das zur Wissensvermittlung funktioniert. Viel Spaß damit. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Wololo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich habe heute, ich bin fast versucht zu sagen, ganz hohen wissenschaftlichen Besuch zu Gast, und zwar die Frau Professor Dr. Angela Schwarz. Guten Morgen, Frau Schwarz.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Raumer.
Es geht heute in einer Brunch-Folge so ein bisschen um das Thema Wissenschaft, Wissensvermittlung durch Games, Historisches in Games, wie wird Historie in Games dargestellt? Und da hat man mir Sie als ausgesprochene Expertin ans Herz gelegt. Sie sind nämlich Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Siegen. Und da fragt man sich natürlich, Geschichte, neuere und neueste Geschichte, was hat denn das mit Games zu tun? Im ersten Moment tatsächlich gar nicht so viel, aber da kommen wir jetzt gleich mal dazu, weil wenn man nämlich in die Liste ihrer Publikationen blickt, dann darf ich da mal kurz draus vorlesen. Da sind so Sachen drin wie: Wollten Sie auch schon immer einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen? Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel. Oder wie der Geheimagent seiner Majestät auf der Titanic den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vereitelte, kontrafaktische Gedankenexperimente im Computerspiel. Oder Erzählen vom Ersten Weltkrieg erinnern im Computerspiel narrative Elemente in Valiant Hearts. Und so weiter und so fort. Also ich könnte da jetzt eine ganze Reihe von Publikationen festmachen, an denen man schon ablesen kann, dass offenbar diese Historie in Games ein bisschen so ihres wissenschaftliches Forschungssteckenpferd ist, richtig?
Das ist richtig, ja. Also man kann es wirklich so nennen, Steckenpferd. Das Schöne, wenn man erstmal auf der Professur sitzt, ist, dass man die Themen nun wirklich nicht mehr nach irgendwelchen strategischen Überlegungen auswählen muss. Davon abgesehen habe ich mir eigentlich immer die Themen ausgewählt nach meinen Interessen. Auf dieses Thema bin ich schon sehr früh gekommen, also sehr früh, was meine Disziplin angeht, so um das Jahr 2000 herum, aus einem privaten, persönlichen Interesse heraus, und seitdem bin ich dabei geblieben. Also intensiviert dann seit dieser Tagung, die Sie mit dem Buchtitel vorhin zitiert haben, wollten Sie immer auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen. Das ist eigentlich ein Zitat von einem der Spieleentwickler, der das für sein Strategiespiel mal mit aufgenommen hat, also diese Frage und als Werbegag eigentlich, und das war so schön treffend, dass ich gedacht habe, das nehme ich auch als Buchtitel.
Ein catchy Titel, wie man so schön neuhochdeutsch sagt, der natürlich sofort neugierig macht, was da drin steht, weil, wie gesagt, wer wollte schon nicht mal pestverseuchte Kühe auf Gegner werfen? Aber sehe ich das richtig, dass Sie in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, normale Professorin für Geschichte sind? Das heißt, Sie betrachten nicht nur Games, sondern beschäftigen sich auch mit anderen Aspekten, die irgendwie Historie sind.
Ja, ich bin also ganz normal. Obwohl man darüber jetzt diskutieren könnte, wenn man so die traditionelle Geschichtswissenschaft sich anschaut, da gilt das Thema Geschichte im Computerspiel oder selbst in populären Medien immer noch als exotisch und, wie gesagt, die digitalen Spiele als besonders exotisch. Deswegen gibt es auch noch nicht so viele Kolleginnen und Kollegen, die sich damit befassen. Aber da kommt auch schon gleich das Interesse her für mich. Was die anderen Themen angeht, die sind halt bunt gemischt. Ich bin neugierig auf vieles. Ich habe angefangen mit deutsch-britischen Beziehungen, dann mit der Popularisierung von Naturwissenschaften. Das sind meine beiden großen Qualifikationsschriften. Mich interessiert Stadtgeschichte, Mediengeschichte. Ich habe was über Fotografie im amerikanischen Bürgerkrieg zum Beispiel gemacht. Ich beschäftige mich mit Regionalgeschichte, sei es Strukturwandel im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, oder auch Identität und in Anführungszeichen Heimatgefühl in Südwestfalen, wo ich eben jetzt tätig bin. Und ich könnte noch eine ganze Reihe anderer Themen aufzählen. Also ganz klassische Themen, wie eben Außenpolitik, internationale Beziehungen in der Geschichte, aber eben auch, ne, und dann wieder etwas mehr so in das Kulturgeschichtliche, wie Medienstadt, Wahrnehmungen, Einschätzungen. All das gehört so zu meinen Themenfeldern.
Und jetzt haben Sie ja selber auch schon gesagt, dass Sie sehr ausgeprägtes Interesse eben auch an Games haben. Kommt das daher, dass Sie auch selber gerne spielen, oder woraus ist das historisch, wenn ich es mal so nennen darf, erwachsen, dieses Interesse?
Naja, man kann im Grunde zwei Ursprünge ausmachen. Der eine kommt genau daher, wobei ich ursprünglich gar nicht so viel gespielt habe, sondern meinen Brüdern über die Schulter geschaut habe und dann auf diese Spiele mit Geschichte aufmerksam wurde. Und das andere ist halt aus meinem wissenschaftlichen Werdegang zu erklären, der halt an der Universität Duisburg bei einem Professor seinen Lauf genommen hat, der sich für, damals hieß das noch, Geschichte in der Öffentlichkeit interessiert, hat zum Beispiel auch ein Buch über Geschichte in der Werbung verfasst, sehr ungewöhnlich in den 80er Jahren noch ein Pionier auf dem Gebiet. Und von da an war ich eigentlich schon sensibilisiert. Wie gehen eigentlich Menschen jenseits des universitären Bereichs mit Geschichte um? Und dann fiel mir halt sozusagen die Geschichtselemente in den Games fast in den Schoß sozusagen zu Hause. Ne?
Ja. Also gewissermaßen immer auch natürlich das Spannendste an der Wissenschaft ist natürlich auch immer die praktische Anwendung seines Forschungsgebiets. Und wenn man sich natürlich gut mit Geschichte auskennt, dann ist es natürlich sehr interessant, dieses Geschichtswissen auch anzuwenden. Wie wird das eben in Populärmedien im weitesten Sinne, weil Games sind ja nun mal Popkultur auch angewandt. Was mich jetzt noch interessiert, das muss ich nämlich für meinen Podcast-Kollegen, den Manu, fragen. Der ist nämlich großer Brettspiel-Fan, und vielleicht mögen Sie mich korrigieren, aber ich habe immer das Gefühl, dass in Videospielen historische Settings gar nicht so ausgeprägt sind. Da ist eher wahrscheinlich so die Fantasy, die ja vielleicht ein Subgenre des Historischen ist, weil da schon viel mittelalterliche Aspekte reinkommen, aber natürlich gibt's halt auch Magie und Drachen und so, die jetzt historisch eher weniger gut belegt sind. Aber ich habe das Gefühl, im Brettspielsegment, da hat man ganz viel historische, insbesondere so mittelalterliche Themen, aber halt auch die klassischen Sachen, die man dann irgendwie von den Wikingern kennt oder sowas. Also ist das auch ein Aspekt, der Sie in Ihrer Arbeit dann beschäftigt?
Also ich habe da wirklich gar keinen Hintergrund, oder also außer Monopoly vielleicht und Scrabble, was die Brettspiele angeht. Aber natürlich gibt es da eine ganz enge Verbindung. Wenn Sie an Risiko denken, das ist dann in Strategiespiele auf dem Computer übergegangen. Und natürlich gibt es da ganz viele andere Beispiele, die man noch nennen könnte. Die Ideen für die Spiele haben sich die Entwickler ja nicht immer neu ausgedacht, sondern die sind auch aus etwa dieser Brettspiele Welt genommen worden oder eben auch aus Spielfilmen oder aus dem, was man so liest oder sonst in der öffentlichen Wahrnehmung mitnimmt. Also vieles ist ja auch gegenwartsbezogen. Wie die Anteile jetzt aussehen, das ist natürlich schwer zu sagen. Also wie viel von dem, was pro Jahr an Spielen, sagen wir seit Anfang der 80er Jahre, seit es Spiele mit historischen Settings gibt, wie viel davon nun wirklich auch historisch verortet ist, kann man einfach nicht quantifizieren. Ich habe das mal versucht zu erfassen, was es an solchen Spielen mit historischen Settings gibt. Komme da auf irgendwas so zwischen 2200, 2300 so bis heute. Aber wie viel es insgesamt gibt, das weiß ich einfach nicht. Und da gibt es ja auch, anders als bei Büchern, gibt es ja jetzt keinen Gesamtkatalog. Ne? Das wird ja alles noch jetzt wirklich aufgebaut, wo man erkennt, dass das ein Medium ist, das nicht nur bleibt, sondern auch eine zentrale Bedeutung in unsere Gesellschaft einnimmt. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, das Bundesministerium stellt jetzt sogar Gelder zur Verfügung, dass da eine Sammlung entsteht von digitalen Spielen.
Und das ist ja gerade für Sie als Wissenschaftlerin natürlich ein Traum, weil für Sie ist natürlich Recherche quasi so das tägliche Handwerk. Man muss mit Büchern umgehen, man muss in Bibliotheken irgendwie wälzen, Quellen suchen, Fachartikel suchen. Und wenn man da natürlich dann eine Bibliothek im weitesten Sinne hat, eine Gamesothek mehr oder weniger, die dann halt auch eben Games vorrätig hat, wenn man dort Recherche betreiben will, das ist natürlich dann eben auch was sehr hilfreich ist für Wissenschaftler wie Sie, weil wir haben das auch in diesem Podcast in einer älteren Folge auch schon mal erwähnt und besprochen, dass wir das für sehr sinnvoll halten, einfach auch um Wissenschaft und Forschung zu ermöglichen, aber auch um das ganze Erbe von Games für die Nachwelt festzuhalten, um da dann auch eben zu sehen, wo ist die Historie von Games, wo kommen sie her und auf was beziehen sich dann andere Games wieder zurück. Also haben wir auch sehr lobend erwähnt hier an der Stelle.
Ganz genau, ja, finde ich gut.
So, jetzt ist natürlich für mich die Frage, was betrachten Sie denn da genau in Games? Also sehen Sie das mehr oder weniger so als Sekundärliteratur, dass Sie halt einfach prüfen, wie werden historische Epochen dargestellt in Games? Also korrekt oder welche Probleme gibt's auch mit der historischen Darstellung in Games? Oder betrachten Sie es eher aus der Warte der Wissensvermittlung? Also eignen sich Spiele, um Wissen über Historie zu transportieren? Also welche Bereiche decken Sie denn da eigentlich ab?
Weder noch, müsste ich eigentlich sagen. Das ist so ein bisschen normativ gedacht gewesen. Ich halte mich weder für den Papst der historischen Korrektheit, das ist sowieso der falsche Ansatz bei den Spielen, noch habe ich einen zentralen didaktischen Impetus und sage, ja, die Spiele müssen jetzt auch Wissen vermitteln. Ne? Die werden manchmal so beworben, ja. Ja, das ist authentisch und alles ist überprüft und wir wollen auch Wissen damit vermitteln, ganz besonders deutlich jetzt ja bei dem Entdeckermodus von Assassin's Creed Origins zu sehen. Aber in beiden Fällen ist das gar nicht, beides ist gar nicht mein Sujet, weil dann wäre man in der Regel auch ganz schnell fertig. Ja, ist das korrekt? Gucken sich die früheren Spiele an oder das Gros der Spiele? Nein, das ist so stark verkürzt, dass es oft verzerrt ist. Da würde ich sagen, hat man schon im Grunde so den klassischen historischen, geschichtswissenschaftlichen Zugang gewählt und kommt zu dem Punkt, dass man sagt, ja, damit muss man sich ja nicht beschäftigen. Das ist ja alles nicht korrekt. Das ist auch lange Zeit die vorherrschende Haltung in meiner Disziplin gewesen, in meinem Fach. Und deshalb bin ich halt da auch noch relativ allein auf weiter Flur. In der Intensität und Dauer der Beschäftigung auf jeden Fall, was den deutschsprachigen Raum angeht. Ich kenne auch übrigens für den Angelsächsischen da keine Parallele. So, was untersuche ich denn eigentlich? Mich interessiert ganz wesentlich, was da passiert. Was wird da gemacht? Was wird mit Inhalten, die man sich auswählen kann und dann ja auch nochmal danach auswählt, wie das in eine Erzählung, wie in ein Game Design, in die Produktionsbedingungen von einem Spiel allgemein passt. Was kommt da am Ende bei raus? Heißt, ich beschäftige mich eigentlich nicht mit der Rezipientenseite aus verschiedenen Gründen. Als ich damit angefangen habe, war das Medium Computerspiel ja noch sehr wenig erforscht, was das angeht. Also bis jetzt ist da eigentlich immer noch ein weites Feld an möglichen Themen, die man untersuchen kann. Das Zweite, warum nicht die Rezipientenseite? Das ist wahnsinnig schwierig. Es gibt bis heute keine empirische Untersuchung darüber, wie die Geschichte, die in den Spielen vermittelt wird, bei den Spielerinnen und Spielern ankommt. Das würde ich gerne mal machen, aber das setzt voraus, dass man das Untersuchungsdesign sehr groß ansetzt. Es muss ja eine repräsentative Untersuchung sein. Ne? Einzelne Äußerungen hätte ich, aber damit kann man ja nicht untermauern, dass was passiert. So, die Grundannahme bei mir ist, es passiert etwas tatsächlich. Also die Tatsache, dass man da etwas sieht, das wie Geschichte daherkommt, ist aber immer eine Inszenierung von Geschichte, löst etwas bei denen, die sich damit beschäftigen, aus. Man beschäftigt sich ja anders als mit einem Spielfilm, mit einem Game, ne, weil man das in der Regel länger spielt, weil man das interaktiv spielt und dadurch ja ganz andere kognitive, auch emotionale Prozesse ausgelöst werden können. Manchmal bleibt nur ein Wort hängen, manchmal bleibt ein Bild hängen, manchmal bleibt gleich eine ganze Vorstellung von Geschichte hängen, wie etwa, wenn Sie sich vorstellen, dass von den historischen Settings, den Spielen mit historischen Settings, die ich seit Anfang der 80er erfasst habe, ein Viertel davon nur den Zweiten Weltkrieg behandeln, könnten Sie auf die Idee kommen, naja, Geschichte ist Krieg. Strategiespiele vermitteln ja auch den Eindruck. Das ist ja ein ganz starkes Element unter diesen Spielen. Das wäre so ein Geschichtsbild. Ne? Geschichte ist eigentlich, ja, gibt es noch ein bisschen Wirtschaftsstrukturen, aber das braucht man eigentlich nur für seine Einheiten. Und im Wesentlichen ist es aber Krieg. Das ist das, was sie vermitteln könnten. Ob sie es tun, wie gesagt, ne, ist noch nie wirklich untersucht worden. Aber das war so der Anreiz für mich, mal zu gucken, was machen die denn eigentlich mit Geschichte? Und so bin ich dazu gekommen.
Meine Frage, weil Sie gesagt haben, es wäre sehr interessant, mal zu überprüfen, wie das ankommt. Und ich glaube, ankommen meinen Sie natürlich nicht, ob das gut oder schlecht bei den Spielern ankommt, sondern ob die Inhalte, die dort vermittelt werden, irgendwie bei den Spielern ankommen. Also sprich, ob sie, Sie haben jetzt Assassin's Creed Origins angesprochen, wo das antike Ägypten porträtiert wird, ob man dadurch wirklich was lernt aus historischer Sicht. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele, Valiant Hearts, was Sie ja auch angesprochen haben oder beziehungsweise in Ihrer Forschungsarbeit betrachtet haben, was den Ersten Weltkrieg betrachtet. Jetzt haben wir gerade ein ganz aktuelles Beispiel mit Kingdom Come Deliverance, was ein mittelalterliches Böhmen porträtiert und sich sogar die historische Korrektheit und den Anspruch, so nah an den Quellen und Überlieferungen zu sein, wie nur irgend möglich, als Werbeversprechen auch auf die Fahne geschrieben hat und bewusst eben auch sagt, alles, was in diesem Spiel stattfindet, hätte so oder so passiert können. Und dann, klar, ist natürlich immer die Frage, ist das wirklich so oder welche Quellen sind überliefert? Also weil, da habe ich gleich eine Anschlussfrage an Sie, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich habe mal gehört, dass das Problem gerade mit Mittelalter oder eben auch noch weiter vorher immer ist, dass wir natürlich sehr viel über die Adelsklasse, über Herrscher, über Könige, über Fürsten wissen, weil die natürlich auch Geld hatten, ja, Geschichtsschreibung zu betreiben. Die hatten Hofschreiber, Hofautoren und ähnliches. Und man weiß überraschend wenig eigentlich über das Leben der Landbevölkerung. Gerade im Mittelalter, das wird natürlich immer so dargestellt, als ob die Leute da im wahrsten Sinne des Wortes im Dreck und in der Scheiße saßen. Aber dass das eben ein falsches Bild ist und wir erschreckend wenig eben darüber wissen, sondern eigentlich nur so die Quellen der High Society, des Adels überliefert sind und wir deswegen möglicherweise auch ein völlig falsches Bild vom Mittelalter haben. Ist das auch was Sie einerseits natürlich auch in Spielen sehen, aber auch grundsätzlich historisch belegen können oder so teilen, diese Meinung?
Also es waren jetzt ganz viele Punkte, aber die ich eigentlich aufgreifen müsste. Zunächst mal, das ist vielleicht so ein bisschen der allgemeinen Wahrnehmung geschuldet, was Sie da gesagt haben. Was ist denn bitteschön der Unterschied, ob ein Adliger am Hofe Karls des Großen etwas über Karl den Großen schreibt oder ob ein adliger Grundbesitzer etwas über seine Bauern schreibt. Also zum Beispiel, ich rede jetzt nicht von Texten, so wie wir uns das heute vorstellen, sondern Dokumente, aus denen man zum Beispiel schließen kann, wie zuverlässig die Bauern ihre Arbeit erfüllt haben, also ihre Frondienste. Oder wo halt Strafen greifen mussten, ne, damit sie es tun. Was wiederum auf bestimmte Dinge, Notsituationen, eine Art von Behandlung durch den Grundbesitzer, klimatische oder ökologische Probleme, also dem Bodennetz betreffend und so weiter angehend existiert haben. Also Geschichte ist erstmal sowieso immer. Also die Quellen sind immer eine Interpretation, egal was das Sujet ist. Dann, ja, das ist keine Schriftkultur im Sinne von, dass die unteren Schichten dieser hierarchisch strukturierten Gesellschaft geschrieben hätten. Aber es gibt halt eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen, bis hin eben zu Klöstern, ne, Mönchen, die dann vielleicht sogar aus unteren, nicht den ärmsten, aber unteren Schichten der Gesellschaft gekommen waren, im Kloster das Schreiben gelernt haben und dann bestimmte Dinge halt auch mit erfasst haben. Wobei die Klöster für sich auch nochmal ganz viel Informationen erfasst haben. Also wir wissen über die Unterschichten im Mittelalter sehr viel oder überhaupt in der Vormoderne aus Quellen, die man sowieso immer gegen den Strich bürsten muss. Aber das müssen Sie auch, wenn Sie so eine Heiligenvita da lesen oder eine Hagiographie, die also eine Verherrlichung eines Königs zum Beispiel. Das ist immer with a pinch of salt, also mit Vorsicht genießen. Also von daher weiß man ganz viel. Natürlich weniger als heute, stellen sich einfach nur vor, auch ein weinendes Auge dabei. All die Informationen, die heute als WhatsApp-Nachrichten kommuniziert werden, könnten erhalten werden. Aber das sind alles Nachrichten von Menschen in einer Zahl, aus allen Schichten, aus allen Regionen, die in einer Zahl produziert werden, die spätere Historikergenerationen frohlocken lassen würden, wenn sie die noch in die Finger bekämen. Das ist natürlich richtig. Ne? Wir leben in einer völlig anderen Kultur der Selbstdarstellung und der Produktion von Informationen, die der Nachwelt bei Rekonstruktion helfen können. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist, das kann man aus den Spielen lernen. Oder lernt man da irgendwas?
Ich weiß, dass Wissenschaftler sich immer extrem schwer damit tun und geradezu sträuben, irgendwie was ohne Belege oder irgendwie Studien oder sowas kundzutun. Das klang ja bei Ihnen auch schon an, dass Sie gesagt haben, es gibt eigentlich keine empirischen Untersuchungen, inwiefern Wissen, was aus Spielen kommt, auch wirklich dann beim Rezipienten ankommt und dass das sicherlich für die Zukunft ein interessantes Forschungsthema wäre, aber es aktuell noch nichts derartiges gibt. Aber ich vermute, Sie werden ja vielleicht trotzdem irgendwie eine Meinung oder eine These dazu haben, ob sich Games irgendwie zur Wissensvermittlung und sei es eben um historische Inhalte, historische Epochen irgendwie zu porträtieren, eignen. Also im Vergleich jetzt zu Büchern, was ja der klassische Weg der Wissensvermittlung ist, aber gibt ja auch Filme oder Museen oder interaktive Installationen oder eben tatsächlich Ruinen, die vielleicht erhalten sind. Das ist ja auch eine Form der Wissensvermittlung. Also wie schätzen Sie da Games im Vergleich zu anderen, ich sage jetzt mal, arrivierten Medien ein, um Wissen über die Geschichte zu vermitteln?
Ja, sie vermitteln natürlich Wissen. Sie vermitteln Faktenwissen, wie ich schon sagte, Vorstellungen und Bilder, inwieweit die nun dem entsprechen, was durch die Forschung abgesichert ist, und dann auch konsensuell abgesichert ist, ist eine andere Frage. Aber sie tun es schon seit den Anfängen. Wenn Sie sich vorstellen, was fällt mir ein, Castle-Wolfenstein, das allererste, das sah noch aus wie Pac-Man mit Nazis und die Nazis haben sie nur erkannt, weil die Figuren in dem Spiel, also Strichmännchencharakter, ein Hakenkreuz auf der Brust trugen. Dann heißt es jetzt, alle Nazis haben Hakenkreuze auf der Brust oder wie? Ne? Also das sind ganz platte Vorstellungen manchmal gewesen. Was kann man denn lernen? Es bleiben sicherlich, wie ich schon sagte, Details. Es bleiben sicherlich Bilder, es bleibt vielleicht sogar ein Interesse. Und was noch schöner wäre, vielleicht so ein Zweifeln oder Fragen. Denn mehr müssen die Spiele aus meiner Sicht gar nicht leisten. Wenn sie nämlich neugierig machen und hier und da auch mal ein bisschen skeptisch machen, war das denn wirklich so? Was machen die denn da, die Entwickler? Oder wie wird denn das hier dargestellt? Stimmt das überhaupt? dann hätten die Spiele schon wahnsinnig viel erreicht. Und darin sehe ich auch ihr Potenzial. Das ist das Potenzial, das Vermittlungspotenzial, das sie haben. Und Geschichtsunterricht ist ja eigentlich auch nicht nur die Vermittlung nur von Fakten, sondern von der Möglichkeit, kritisch mit den Fakten umzugehen. Dazu braucht man auch Fakten, ja. Die braucht man auch fürs Spiel. Aber das Ziel ist eben nicht reines Faktenwissen, und schon gar nicht die Vorstellung, dass Geschichte die Aneinanderreihung unumstößlich überprüfter und für immer gültiger Fakten sei.
Also meine Meinung zu dem Thema, wenn ich die an der Stelle noch einbringen darf, ist, klar, dass Spiele natürlich durchaus dazu geeignet sind, aber eben leider in der Praxis selten so ausgestattet sind. Also Beispiel ist jetzt für mich Battlefield One, ein Shooter, der sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, und ich habe da die Singleplayer-Kampagne gespielt und habe völlig wirre Einzelgeschichten wahrgenommen. Es hat mich dann aber doch so interessiert, dass ich mir eben tatsächlich ein Buch über den Ersten Weltkrieg gekauft habe, das wirklich detailliert mal auflistet, wie kam es überhaupt zum Kriegsausbruch, welche Parteien waren beteiligt, wie ist der Krieg verlaufen, warum war der Erste Weltkrieg auch so eine Zäsur in historischer Sicht, sowohl für Europa als Kontinent, aber auch für den Krieg und die Kriegsführung als solche. Also das heißt, das spricht ja dann schon auch irgendwie da die gleiche These an wie Sie, dass allein die Tatsache, dass man sowas spielt, irgendwie mich neugierig gemacht hat und ich mir deswegen dann ein Buch gekauft habe. Und das war ja auch schon ein Gewinn, weil ich dadurch mich für historische Fakten interessiert habe, wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe.
Ja, perfekt. Genauso stelle ich mir das vor. Und natürlich werden da auch Fakten vermittelt. Was eben mein, ich will nicht sagen erhobener Zeigefinger, aber meine kleine Skepsis und vielleicht sogar Warnung ist, bezieht sich eben darauf, diese Fakten eben nicht für bare Münze einfach immer zu nehmen, ne? Sondern eben auch mal kritisch zu sein. Und ich erwarte auch gar nicht, und so stelle ich mir das gar nicht vor, zwingend, dass man dann sich gleich ein Buch nimmt und eine dicke, fette Monographie dazu lesen muss. Aber wenn Sie durch Kleinigkeiten, und das ist das große Potenzial, das sehe ich auch so wie Sie, das große Potenzial jetzt schon bei den Spielen, wenn durch Kleinigkeiten immer wieder darauf hingewiesen wird, dass dahinter eine Auswahl steht, dass die Auswahl so ein bisschen gebogen wird, damit sie in die Erzählung passt, dass auch die eine Interpretation wieder mit drin steckt, die man also in diese Fakten hineinlegt, dann ist schon eine Menge erreicht. Beispiel, ganz schlicht, Age of Empires 2, die Kampagnen, es gibt eine LCD-Kampagne, und wenn Sie sich daran erinnern, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist ein ganz, also grafisch und spielerisch noch in Frühphase, ne, fast könnte man sagen, aber trotzdem ein Klassiker bis heute, nicht zufällig. Da gibt es die Kampagnen, die optisch genauso aussehen wie das Hauptspiel, und Zwischensequenzen, in denen man von einem Level zum nächsten kommt, und da wird zum Beispiel an einer Stelle, das sind ganz kurze Texte, eine Stimme aus dem Off erzählt einem, dass dieser El Cid, dieser inzwischen spanische Nationalheld aus dem Mittelalter, dass der sogar eine Frau und Kinder hatte. Sie brauchen diese Information überhaupt nicht für das Spiel. Vielleicht nehmen Sie die auch gar nicht groß wahr, das rauscht vorbei als Spieler, ne, das, Sie wollen einfach nur das nächste Level spielen, aber ne, wenn Sie dann davor sitzen und lassen sich das mal durch den Kopf gehen, dann denken Sie vielleicht, was? Ach ja, der hat ja auch eine Familie, und da ist die Rede von Sippenhaft, ne, dass die halt sozusagen unter seinen Taten leiden mussten. Und das sind so Dinge, wo ich meine, ne, da fängt man vielleicht mal an nachzudenken.
Kurzer Einwurf an der Stelle, Age of Empires kommt jetzt auch tatsächlich nochmal als grafisch überarbeitete Definitive Edition, ich glaube jetzt sogar 2018, kann nicht mehr lange sein, heraus. Also sprich, haben Sie natürlich völlig recht, ein Klassiker des Echtzeitstrategie-Genres und vielleicht nicht immer historisch sehr akkurat, weil da kämpfen ja dann teilweise auch Völker gegeneinander.
Ja, haarsträubend ist das.
Die in der Wirklichkeit entweder Jahrhunderte auseinander waren oder teilweise von ganzen Meeren oder Kontinenten getrennt wurden und wahrscheinlich gar nicht wussten, dass das andere Volk jeweils existiert. Aber da greift dann doch eher die Spielmechanik. Aber trifft ja auch wieder so die These, naja, wenn man dadurch vielleicht einfach Neugier entwickelt, dann ist ja tatsächlich auch schon was gewonnen.
genau.
Wie sieht denn dann so Ihre Arbeit in der Praxis aus? Also das ist so die Henne-Ei-Frage. Schauen Sie sich ein Spiel an, wenn Sie feststellen, dass dort historische Themen sind? Oder suchen Sie sich eher eine Zeit oder eine Epoche raus und schauen dann, welche Spiele diese thematisieren und untersuchen das dann? Also wo fängt die Forschung an? Erst mit dem Game oder erst mit der Historie?
Meistens fängt es an mit einer Frage, dann kommen die Spiele dazu. Eine Frage zum Beispiel, die ich vor vielen Jahren, muss man inzwischen schon wieder sagen, wenn das die Entwicklung des Mediums als Maßstab nimmt, die Darstellung von Frauen. Das hat sich so verändert. Ne? Inzwischen müsste man den Aufsatz nochmal neu schreiben, den ich damals verfasst habe. Da habe ich versucht, die Figuren, so wie sie schon existieren, zu kategorisieren. So fängt das eigentlich an. Und dann würde ich mir natürlich die Spiele dazu suchen. Wo gibt es denn überhaupt Frauen? In welcher Funktion innerhalb des Spiels? Mal als Protagonistinnen, als sozusagen Mitspielerinnen, als NPCs, wo tauchen die auf? Und dann geht's weiter über die Spiele. Und dann muss man, wenn man nicht das ganz breit anlegen will und ein oder zwei Bücher drüber schreiben möchte, natürlich auswählen. Zum Beispiel Genre, Computerspiel-Genre, dass man das auf Rollenspiele, Action-Adventures bezieht oder auf Strategiespiele. Könnte man übrigens auch mit Männlichkeitsvorstellungen ganz genauso machen, im Ego-Shooter zum Beispiel.
Weil dort auch teilweise eben Bilder transportiert werden, die natürlich dann Klischees sind, Rollenbilder-Klischees. Also das heißt, geht genauso auf die männliche Seite, dass die Männer immer groß, genau, muskulös und stark zu sein haben und Beschützer zu sein haben und dann halt die Frauen auf der anderen Seite eben das Schmuckkästchen sind, das zu beschützen ist und die arme Damsel in Distress, wie man ja auch immer so schön in der Forschung sagt.
So schlicht ist es natürlich nicht mehr. Ne? Man darf ja jetzt als Frauenfigur auch durchaus und kann ja auch sozusagen Actionheldinnen spielen. Das hat die Industrie, finde ich, auch ein bisschen lange verschlafen, diesen Trend. Ne?
Kommt aber jetzt immer mehr, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass gar nicht vielleicht unbedingt aus der Wissenschaft heraus, aber doch aus der Spielerschaft heraus auch da Kritik herrscht. Und klar, es geht immer dann vielleicht auch manchmal in beide Richtungen. Manchmal schießt die Kritik auch ein bisschen übers Ziel hinaus, aber prinzipiell ist ja an einer Diversität als solche nichts auszusetzen. Und warum soll es denn keine weiblichen Spielerheldinnen geben, ist ja völliger Quatsch, das so völlig einheitlich zu sehen. Und da haben Sie sicherlich recht, da ist die letzten paar Jahrzehnte einiges verschlafen worden und man hat da irgendwie völlig verpennt, dass man auch vielleicht eine andere Darstellung wählen kann. Das trifft nicht nur auf Spiele zu, sondern sicherlich auch auf Hollywood-Blockbuster. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie nach Ihrem Wissen zumindest auf dem Forschungsgebiet eher allein sind, also relativ wenig Kollegen auch haben, die diese Subkategorie der historischen Forschung betreiben und dass die Professoren, Kollegen, die Wissenschaftlichen da durchaus, ich möchte nicht sagen, verhalten drauf reagieren, aber dass das doch durchaus die anderen Reaktionen hervorruft, die ihnen vielleicht komisch vorkommt. So habe ich sie zumindest verstanden. Warum? Also ist das denn so und woran liegt das, dass das Sujet, wie Sie sagen, dass man die Historie in Videospielen untersucht, irgendwie offenbar nicht ernst genommen wird?
Also ich bin natürlich nicht allein auf weiter Flur. Da gibt es genug jüngere Kollegen und Kolleginnen, die ja nachwachsen sozusagen und sich damit gerne beschäftigen, wahrscheinlich auch schon aus so einem Gaming-Interesse heraus hervorgebracht. Aber so auf Professorenebene stimmt es, dass es in der Geschichtswissenschaft niemanden gibt, der sich so intensiv damit beschäftigt. Woran liegt das? Also zunächst mal an der lange bis also vor wenigen Jahren noch aufrechterhaltenen Blickrichtung zu schauen, was da an Geschichte vermittelt wird. Und ich sagte ja schon, das ist für jemanden, der auf die Korrektheit der Wiedergabe schaut, eine nicht nur Vereinfachung, sondern grobe Verzerrung bis hin oftmals zur Unkenntlichkeit, bis zu nicht nur Klischeehaftigkeit, sondern Unkenntlichkeit dessen, was von der Geschichtswissenschaft an Details, Informationen bereitgestellt würde. Deshalb hat das wenig Interesse gefunden. Was jetzt etwas stärker motiviert, sich damit zu beschäftigen, ist einfach der Verbreitungsgrad von Computerspielen oder digitalen Spielen generell. Das ist nicht nur ein großer Markt für die Unternehmen, sondern es ist eben auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft geworden, dass unseren Wahrnehmungsgewohnheiten oder unserem Umgang mit Medien immer mehr entspricht. Also ich würde immer sagen, wir leben ja in einer visuellen Kultur, immer stärker visualisierten Kultur. Und das interaktive audiovisuelle Medium, sei es jetzt mal der Film oder eben auch das Spiel, das noch wieder andere Reize mit sich bringt, bedienen einfach ganz große Bedürfnisse. Und deshalb ist das erfolgreich und dann kann man auch nicht mehr, und das merken eben auch andere, sich davor verschließen, dass hier Einfluss genommen wird, wie auch immer im Einzelnen, auf unsere Geschichtskultur. Dass da Bilder produziert werden, dass die Bilder kursieren, dass die sogar zwischen Bildungsinstitutionen und der Softwareindustrie kursieren. Das Hochspannende an der Entwicklung dieses medialen Crossovers ist die Tatsache, dass es nicht mehr so funktioniert oder des Miteinanders von akademischem Wissen und Unterhaltungswissen aus den Spielen, dass nicht mehr die Universität oder die Bildungseinrichtung Informationen bereitstellt, die ins Spiel irgendwie eingebunden werden, sondern dass das auch in beide Richtungen funktioniert. Insofern als das Museum in Montreal, das demnächst eine Ausstellung über die Königin im alten Ägypten zeigen wird, aus einem Spiel heraus, das für Unterhaltungszwecke produziert wurde, einzelne Elemente übernimmt. Und zwar zwei von den Rundgängen, die für den Entdeckermodus produziert werden wurden. Und das heißt wiederum, dass ein Museum keine eigenen interaktiven oder virtuellen Angebote herstellt, sondern sich direkt aus einem populären Medium bedient. Faszinierend.
Dann habe ich zum Abschluss tatsächlich nochmal eine Frage, und zwar, haben Sie so Beispiele für Spiele, die, ist jetzt völlig egal, auf welche historische Epoche die sich beziehen, die eine gute Darstellung haben und vielleicht auch gerne so Negativbeispiele, wo man sagt, also da kann man über die Darstellung der Zeit, in der das Spiel angesiedelt ist, wirklich als Historiker nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Das ist etwas schwierig, weil zunächst mal die Spiele als Spiele funktionieren sollten. Ne? Und alles andere, das ist auch aus der, nicht nur der Rezipientensicht so, sondern auch aus der Produzentensicht so. Die müssen als Spiele funktionieren, denn sie sollen ja Erfolg haben. Dann muss das nicht immer heißen, dass sie jetzt ganz dicht mit Informationen gefüllt sein müssen, weil ich ja jetzt, wie gesagt, noch etwas andere Ansprüche stelle. Also der Entdeckermodus ist nicht per se für mich das Allerbeste, weil halt sehr viel Informationen eingebunden werden, die auch noch möglichst abgesichert wurden bei so noblen Institutionen wie eben dem Britischen Museum oder der Universität von Toronto und wer da sonst noch zur Verfügung stand. Beispiel. Valiant Hearts fände ich jetzt mal als einen, wer gerne Rätsel-Adventure spielt, gut als Beispiel, weil man hier verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Das ist auch so eine Grundforderung für historisches Lernen, dass man nicht alles aus einer Sicht sieht, sondern eben auch mal von verschiedenen Perspektiven aus. Und die Idee, die Grundidee darin lag, wirklich eine Geschichte von unten, also eine Geschichte des einfachen Menschen sozusagen zu produzieren. Wenn Sie sich parallel 2014 Fernsehproduktionen anschauen, dann wäre vielleicht etwas, was dazu passt, die Reihe 14. Das hieß einfach 14 Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg. Da werden nämlich auch so individuelle Werdegänge aus, glaube ich, ja, 14, glaube ich auch, ne? 14 Personen zusammengeschnitten und erzählt. Und man kriegt wiederum so ein Panorama oder eigentlich ein Mosaikbild. Und das macht das Spiel eben auch. Das hat auch noch seine Grenzen. Es ist keine transnationale Erinnerung, wie ursprünglich mal angestrebt. Das ist sehr emotional. Am Schluss diese große Sequenz, dass man auch noch etwas mitnehmen soll. Man soll sich nämlich erinnern an diejenigen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben oder gestorben sind und deren Opfer zu würdigen wissen. Das ist natürlich wieder ein bisschen zu viel für historisches Lernen, aber trotzdem insgesamt ein gutes Spiel. Völlig anderes Spiel, aber auch eines, das sehr viele Anregungen bietet, sich auch mal kritisch mit dem Dargestellten zu beschäftigen, finde ich, ist Assassin's Creed 3. Spiel während der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und bietet also durch den Protagonisten, der eine indianische oder eine Mohawk-Mutter und einen Engländer als Vater hat, dann aber als Motor fast schon der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung auftritt, aber immer wieder in Diskussionen kommen, wo er das in Zweifel zieht, beziehungsweise wo man sich als Spielender fragen muss, ist das eigentlich so gut für die indigene Bevölkerung Nordamerikas, dass die jetzt unabhängig werden, ne? Und dann noch mehr Siedler kommen und sich noch weiter im Land ausbreiten. Da steckt also auch sehr viel drin. Schlechte Beispiele wollten Sie noch haben. Ja, alles, wo das nur Versatzstück ist, ne? Wo es nur Etikett ist, Aufbausimulationen, Wirtschaftssimulationen, wo man, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, wo man nur eigentlich so ein bisschen Kolorit hat.
Also wenn ich an der Stelle einspringen darf, wenn Sie das...
Ja, nennen Sie mal ein paar Beispiele.
Ich glaube tatsächlich, dass... gerade auch das Beispiel, was Sie ja genannt haben mit Zweiter Weltkrieg, der ja in Videospielen sehr, sehr häufig thematisiert wird und wurde, dass da das eben durchaus eben problematisch ist, weil man da eben genau das Problem hat. Man hat eben nur eine Sichtweise meistens drauf und das ist meistens eine US-zentrische. Dort sind alle deutschen böse Nazis, die grundlos abgeschlachtet werden dürfen. Zivilbevölkerung gibt's überhaupt nicht und es ist ein sehr einfach transportiertes Weltbild. Ich möchte deswegen jetzt nicht irgendwie da irgendwie eine Sichtweise oder eine Haltung drauf einnehmen und irgendwie sagen, dass das nicht irgendwie schlimm war, was Deutschland damals an Verbrechen begangen hat, um Gottes Willen. Aber es ist halt dann trotzdem ein sehr einseitig geprägtes Bild des Zweiten Weltkriegs, wie der eben abgelaufen ist. Und der wird eben dann meistens aus einer US-Perspektive erzählt. Und das sind für mich dann eben so Beispiele, spielerisch jetzt einfach mal das vollkommen beiseite gelassen, was die spielerisch bringen, diese Spiele oder leisten. Aber aus einer historischen Perspektive sicherlich nicht das beste Lehrmaterial, um was über den Zweiten Weltkrieg zu lernen, würde ich jetzt mal an der Stelle als Beispiel einbringen.
Wobei Sie auch zu Recht gesagt haben, es geht ja nur ums Kämpfen. Also es geht nur darum, in einer Kampfsituation zu bestehen und das ist A sowieso schon, ne, extreme Verengung und B ist der Anspruch überhaupt nicht einzulösen, wie das ja oft von den Spielen erhoben wird, dass man eine authentische Kriegserfahrung darstellen würde. Man könnte also, ne, auch in den Foren wird ja dann manchmal auch kommentiert, ja, ne, so ist es damals gewesen oder so muss es damals gewesen sein. Also, ne, wer sich ein Medipack irgendwo abgreift und dann kann er weitermachen, muss eigentlich schon merken, das hat jetzt mit wirklicher Kriegserfahrung nichts zu tun. Also alleine an schon solchen simplen Sachen. Trotzdem. Man wälzt sich ja nicht selber im Dreck, sozusagen. Man hat nicht die langen, langweiligen Pausen. Man vermisst seine Familie nicht. Man muss nicht mit stattdessen einer anderen Familie auf der Haut zurechtkommen und, ne?
Gut, also das finde ich sehr interessant, was Sie da als Forschungsarbeit machen. Ich verlinke natürlich auch in dem Blogpost die Webseite Ihrer Universität, also der Uni Siegen mit Ihrem Lehrstuhl, weil da kann man dann auch nochmal die Liste der Publikationen sehen. Ich habe jetzt gerade nochmal im Reiter Vorträge nachgeschaut und habe da leider dann festgestellt, dass der letzte auf den August 2017 datiert, aber 2016 und so gab es ein paar mehr. Wissen Sie vielleicht schon irgendwas, wo Sie demnächst auch mal einen Vortrag halten, falls jetzt einer der Hörer neugierig geworden ist und gesagt hat, oh, da würde ich mir auch mal gerne einfach mehr dazu anhören, wenn es da irgendwo einen Vortrag gäbe.
Im Moment gibt es noch keine Einladung, aber sobald es die gibt, steht die auch schon auf meiner Homepage.
Wunderbar, dann, wie gesagt, bleibt dieser Anlaufpunkt dafür verfügbar. Frau Schwarz, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich finde das, wie gesagt, sehr interessant, auch einfach mal Games aus einer anderen Perspektive betrachtet zu sehen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und hoffentlich gerne bis bald mal wieder.
Dankeschön und hat mich auch sehr gefreut und vielen Dank für Ihr Interesse.